Silla fragt. Der Kontext-Podcast.
Hannes Rockenbauch, der letzte in der Reihe der Kandidaten für die OB-Wahl in Stuttgart, den wir in Kontext vorstellen, ist heute bei uns zu Gast. Schönen Tag, Herr Rockenbauch.
Schön, dass ich da sein kann.
Freut mich, dass Sie sich darüber freuen. Wir haben zwischen uns wieder eine Scheibe, weil man kann ja heutzutage nicht vorsichtig genug sein. Sie haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, dass es ja auffällig ist eigentlich, wie weit wir in den Zahlen schon sind. Viel weiter als vor dem ersten Lockdown, ohne jetzt zu einem weiteren Lockdown zu kommen. Weil der Einstieg war nicht geplant, aber finden Sie das vernünftig?
Ich finde das jetzt erstaunlich, weil wenn wir im exponentiellen Wachstum drin sind und keine Maßnahmen machen, also wie hart werden dann die Maßnahmen am Ende sein müssen, um dann noch irgendwie reinbremsen zu können? Es ist natürlich völlig verrückt, auch in diesen Zeiten Wahlkampf zu machen. Also das stellt uns für völlig neue Herausforderungen. Wie geht man da verantwortlich um? Ich sage auch teilweise Veranstaltungen jetzt ab. Aber ich sag mal, wenn die Bahnen weiter so voll sind, wundert mich nicht viel. Ich glaube, da müssen wir schon die Angelegenheiten uns selber irgendwie, wo wir im Verkehr sind, unterwegs sind, drastisch reduzieren. Ich finde es nur schwierig, wenn man sagt, die Appelle an die Individuen macht. Wir alle müssen jetzt auf soziale Kontakte verzichten, aber zum Arbeiten musst du genauso weitergehen, sonst hast du nichts zum Beißen und sowas. Das heißt, daher kommen ja eigentlich die vollen Bahnen, nicht weil wir jetzt gerade überall Kaffeekränzchen machen oder sowas. Das heißt, da finde ich, muss Politik schon ein bisschen mehr führen, denke ich.
Ja, aber diese Aufforderung, dass die Leute auch Selbstverantwortung übernehmen, finde ich schon ganz vernünftig. Ja. Und ich meine, viele Arbeitgeber, soweit sie können, reagieren ja auch.
Wir haben jetzt auch einen tollen Spuck. Nein, absolut. Ich habe ja auch am Anfang beim ersten Shutdown ganz tolle Erfahrungen gemacht. Da habe ich einfach mal über Nacht eine Facebook-Seite gemacht, Stuttgart hilft. Und zack, waren da über 1000 Leute da. Und wir hatten nach 2 Wochen eine kleine Hotline, wo man anrufen kann und Nachbarschafts-Einkaufshilfe organisiert. Da hat STAB, eine Hilfsorganisation, sich eingeschaltet. Bis heute gibt es dieses Hilfetelefon. Und das wird jetzt wieder wichtiger werden, glaube ich. Das ist das Tolle an der Krise, dass das noch funktioniert, die Eigenverantwortung. Trotzdem braucht es, denke ich, wenn es in längere Prozesse reingeht, die Politik, die mit strukturellen Ansagen hilft, auch Unterstützungen. Ja. Zum Beispiel, wenn ihr zu Hause bleibt, dann gibt es trotzdem noch eine Lohnfortzahlung oder sowas, dass man da die Sicherheit hat, man muss jetzt nicht für den Job sein Leben riskieren am Ende.
Ja. Nee, die Politik ist schon gefordert, A, hilfreich zu sein, B, verständnisvoll, und mit den Aufforderungen müssen sie trotzdem weitermachen. Ja. Sie haben gerade gesagt, Wahlkampf ist jetzt nicht so das Einfachste, wobei Wahlkampf, glaube ich, nicht zu den ganz vorderen Problemen, außer für Sie und die paar anderen Kandidaten, das ich gehört. Aber für Sie ist der Wahlkampf ja besonders schlimm, wenn Sie Fragebögen zugeschickt kriegen, mit denen Sie nur gar nichts anfangen können und die Sie ganz doof finden. Naja, unter diesen Fragen, ich muss das gleich am Anfang ausräumen, haben wir das von der Backe. Zu den Fragen gehört auch die, in welches Fettnäpfchen sind Sie schon mal getreten? Ja. Und Sie haben darauf geantwortet, ich habe dem Erfinder dieser Fragen klar gesagt, was ich vom Niveau dieser Fragen halte. Das ist erstens Ihr gutes Recht, deswegen können wir das auch thematisieren. Und zweitens finde ich jetzt kein Fettnäpfchen. Das ist ja Ihre Art und Weise, offen mit Dingen umzugehen, was ich auch schätze.
Ich fand es im Endeffekt, und vielleicht hat der Erfinder also da auch ein bisschen was abgekriegt, was sich gar nicht nur an den Fragen widerspiegelt, sondern wir kriegen viele Fragen, die in eine Richtung gehen, wo ich manchmal denke, Leute, klar will ich Oberbürgermeister werden und man kennt mich auch mit 16 Jahren, man weiß auch, wie ich tick und sowas, aber die Fragen, die brauchen für mich schon noch einen Bezug zur politischen Aufgabe und Arbeit. Man will immer die Personen kennenlernen dahinter. Dann denke ich, ist es besser, wir machen das im Gespräch miteinander. Das finde ich besser als Fragen, weil...
Da haben Sie völlig recht, aber das machen wir auch. Die Hauptsache ist unser Gespräch. Dieser Fragebogen, die haben alle denselben gekriegt. Ja. Deswegen war Ihre Frage, ob ich Ihnen den falschen geschickt habe, für mich sehr einfach zu beantworten. Sie haben den richtigen gekriegt, weil jeder denselben gekriegt hat. Das ist auch der Sinn der Sache, dass man bestimmte Antworten miteinander vergleichen kann.
Aber erklären Sie mir mal, Herr Siller, was bringt die Frage, wie viele, glaube ich, Punkte in Flensburg haben Sie? Gut, da finden Sie bei mir raus, dass ich nicht mal einen Führerschein habe. Aber auf welche Idee oder welche These? Also ich habe gelernt, wenn man Fragen stellt, braucht man eine These dahinter.
Daran kann man feststellen, wer sagt, er hat überhaupt kein Auto, wer sagt, es hat jemand geantwortet, müsste ich mal nachfragen, weiß ich nicht so genau. Das finde ich auch eine ehrliche Antwort, die mir ein bisschen was über die Persönlichkeit sagt, genau wie jemand, der gar kein Auto hat. Ja. Und wenn man standardisierte Fragen stellt, kann man die Antworten sehr gut miteinander vergleichen. Zum Beispiel die Frage, woran glauben Sie? Sehr unterschiedlich beantwortet bei Ihnen, wir schaffen das. Bei einem anderen ist jetzt egal von wem, an Jesus Christus. Also da kommen schon Unterschiede der Persönlichkeiten noch rum. Das ist das der Sinn dieses ergänzenden Fragebogens. Nur
ich habe mich geschlagen.
Ich wollte mich dafür auch nicht entschuldigen, aber zumindest erklären, damit Sie ein gewisses Verständnis dafür bekommen. In Wikipedia sind Sie Architekt, Stadtplaner, Politiker und Aktivist.
Ja.
Ist das eine neue Berufsbezeichnung?
Nein, ich finde, dass es vor allem eine neue Politikerbezeichnung sein sollte.
Weil ich stammt von Ihnen die Ergänzung?
Ja, weil ich finde, ich habe auf Wikipedia da nichts gemacht, aber ich fühle mich da sehr wohl und übernehme das auch selber in meiner Beschreibung. Weil ich finde, Politik krankt oft daran, dass Politikerinnen, nachdem sie gewählt sind, in ihren Parlamenten, also ich sage jetzt mal in Stuttgart, wäre es im Rathaus verschwinden, hinter diesen dicken Betonmauern sitzen und dann war es das und dann haben sie dort eine Stadtverwaltung, einen Gemeinderat. Ich glaube, dass das zu wenig ist in den heutigen Zeiten. Da sind Konflikte beim Wohnen, beim Verkehr, bei Stuttgart 21, beim Klima aber vor allem, wo wir, wenn nicht die Politikerinnen begreifen, dass sie gemeinsam zusammenarbeiten müssen mit außerparlamentarischen Bewegungen. Wenn wir gegen die AfD demonstrieren, bin ich dabei. Wenn es eine Hausbesetzung in Stuttgart gibt, gehe ich hin und frage dort nach. Ja, Leute, was ist da los? Wo sind eure Probleme? Und ich finde es auch toll, wenn die Leerstand wieder beleben. So genauso wie ich in dem leerstehenden Nordflügel auch einen Besuch abgestartet habe. Weil ich finde, dadurch erwächst der Politik eine völlig neue Kraft, die sie mit den Menschen gemeinsam entwickeln kann. Und da wäre sie nur schwach, wenn sie nur im Rathaus sitzt, weil dann sind dort mächtige Verhandlungspartner, Investoren etc. am Tisch. Da heißt es immer, oh, denen gehört es schon, das ist die Bahn AG, die hat eine Planfeststellung. Und wenn man diese Politiker-Ticke hat, dann kann man aufhören, die großen Themen anzupacken, weil da gibt es immer schon jemanden, der am Status quo so viel Geld verdient oder der irgendwo schon einen Vertrag hat. Und um das zu ändern, und das ist dann die Stärke von Politik, braucht es den politischen Diskurs, geht es darum, Mehrheiten zu organisieren. Und es geht eben auch, wenn man es im Rathaus und auf der Straße verbindet.
Also außerparlamentarische Aktivitäten gehören auch für den Politiker, der innerparlamentarisch aktiv ist, dazu.
Auf jeden Fall.
Und das bleibt bei Ihnen auch so, wenn Sie oben sind. Gut, versprochen ist versprochen. Wir werden das dann kontrollieren, wenn es mal soweit ist. Sind Sie mit der Umfrage zufrieden?
Also alles ist offen, ist erstmal eine
25, 24, 23, 19, glaube
ich. Ja, alles ist offen, damit alles ist möglich, damit, sage ich, ist auch ein echt konsequenter, ökologischer und sozialer Oberbürgermeister, sprich ich, möglich. Und das finde ich eine gute Umfrage. Ich finde, wir dürfen jetzt Umfragen aber auch nicht überschätzen, was das jetzt ist. Entschieden wird in zwei Wochen.
Das haben wir in den USA schon mal gemacht, das ist ja auch schiefgegangen.
Genau, und da gibt es jetzt gerade wieder, dass da Biden gewinnt. Also ich bin da skeptisch. Aber wir müssen mal gucken. Zwei Wochen haben wir jetzt noch. Ich gehe raus, habe jetzt tolle Gespräche und stehe da in der Überzeugung, es ist ja das Tolle. Im ersten Wahlgang kann jeder wählen, wie er will. Und im zweiten oder nach dem ersten schauen wir dann mal, was rauskommt. Und das ist die eigentliche Chance. Wir brauchen eigentlich keine Umfragen, sondern wir können einfach wählen gehen, was wir richtig finden. Und dann gibt es auf jeden Fall einen zweiten Wahlgang, weil es wird keiner dieser Bewerberinnen, Tablos, egal wen Sie da reinnehmen, jetzt über 50%.
Ich finde das sehr schwierig mit dem zweiten Wahlgang hier in Stuttgart. Ja. Ich finde die Stichwahl besser. Also, dass die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Ich meine, die SPD sagt man immer, die hat so wenig zu melden. Sie haben Schuster ins Amt und Würden gebracht, sie haben Stuttgart 21 ermöglicht. Also, so machtlos ist diese Partei gar nicht.
Sie meinen, weil die noch mal kandidiert haben?
Der Kandidat ist wieder angetreten, ein zweiter Kandidat von der SPD ist noch dazugekommen. Auf die Weise wurde
Rettungslauf. Schon fast wie diesmal, gell? Also
ja, die Parallelen kommen jetzt von Ihnen, aber liegt natürlich auch an Sie die Frage nahe, was machen Sie, wenn Sie Dritter oder Vierter sind nach dem ersten Wahlgang?
Also ich finde, das ist jetzt, ich weiß nicht,
zu früh gefragt,
warum das so erfunden wurde, ist, dass es da eine Möglichkeit und eine Offenheit gibt. Man kann ja sogar komplett neu kandidieren.
Richtig.
Und es hat eine Schwierigkeit. Allerdings muss man sich jetzt, und das ist die ehrliche Antwort, genau am Ende den ersten Wahlgang angucken, weil Sie können sich ja vorstellen, dass es zum Beispiel politische Schnittmengen zwischen einem dritten, vierten und fünften geben könnte, die viel größer sind wie mit einem der ersten beiden. Ja? Das kann ja
theoretisch
sein. Und das könnte sogar bei dem, wenn ich jetzt nach den Umfrage, sagen wir mal, geht, könnte das sogar ein erkleckliches, größeres Anteil an Stimmen sein, das dann zum Beispiel, wenn die 30 einigen würden, dann ins Rennen gehen würde.
Sie wollen mit Schreier und Körner zusammen
und
Locker ausstechen.
Ich erwarte, dass ich ja vor Kienzle liege, das ist ja völlig klar.
Sie erwarten, dass ich vor Kienzle liege?
Absolut.
Die war dann bei den Umfragen, die ja nicht zählen, wie wir gerade gehört haben, ganz vorne. Sie nur an 4, okay. Aber interessant.
Für zwei Wochen schafft man das doch, die 6% aufzuholen. Nein, aber dann können wir doch beide uns überlegen, wir wollen auf jeden Fall nicht den Nopper, aber Körner auch nicht. Und dann wäre vielleicht wirklich konsequente ökologische Wahl bin natürlich dann ich, weil weder Körner noch Nopper da beim Klima. Und ich finde ja, das ist echt schade, dass... Und das wäre ja dann auch konsequent, wenn die Grünen sagen, okay, sie trauen sich das mit dem Klimaschutz und der Klimagerechtigkeit bis 2030 nicht zu. Gestern im Gemeinderat, Klimanotstand abgelehnt. Rockenbauch traut sich's zu. Dann macht doch den echten, richtigen Grünen, sprich mich zum Oberbürgermeister. Wäre doch auch eine Möglichkeit.
Das ist unbenommen, aber die größten Schnittmengen sehen Sie schon mit den Grünen, ne?
Ja, wobei das beim Ökologischen stimmt und beim Sozialen ist es schon wieder mit der SPD. Das ist auch so, deswegen mache ich ja Stuttgart ökologisch-sozial. Ja. Ich finde schon, dass es ganz, also in der Wohnungspolitik müssten wir die Grünen echt quälen und sie quälen sich immer noch und sind viel zu zögerlich und zu langsam, was die Frage dem Wohnungsmarkt, muss man die Wohnungen entziehen, weil die Spekulation da drauf, die wird uns die Mieten immer durch die Decke jagen. Und bei solcher wissenschaftlich in jeder Fachwelt, Städtetag, in der ganzen Planerwelt anerkannten Geschichte, Boden, 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 dass der Boden in kommunale Hand muss, und zwar zu einem großen Teil. Also da können Sie mit den Grünen, also das ist echt schwer mit der Grünen Partei.
Aber Sie sagen jetzt zumindest auch alle, wir müssen wieder den kommunalen Wohnungsbesitz und den kommunalen Boden stärken.
Habe ich 16 Jahre für gebraucht auch. Und die Aktivisten und die Hausbesetzer.
Man muss doch anerkennen, wenn jemand lernfähig ist.
Ja, absolut.
Das meine ich nur. Also da haben Sie kein Alleinstellungsmerkmal, was den Wohnungsmarkt angeht.
Nein.
Haben inzwischen viele nachgelegt. Also, wir können mal auf diesen...
Ja? Ich sage nur, dass das im Endeffekt, warum ich sage, die größte Schnittmenge ist nicht einfach automatisch mit den Grünen. Weil, also, man muss, das war ja die Frage. Und da habe ich gesagt, also da tun sich die Grünen, jetzt mal unabhängig von der Kandidatin der Grünen, da tun sich die Grünen einfach, um das als Beispiel zu nennen, darum ging es mir sehr, sehr schwer. Ja. Oder der Frage, ich bin ja ein Fan der kostenlosen Kita, da sagen die immer, ja, aber die Qualität ist doch wichtig. Und ich sage, nee, ich hätte gern beides. Gute Qualität, aber eigentlich braucht es kein Eintrittsgeld, wenn man Bildungseinrichtungen betreibt. Und für mich gehört die Kita dazu. Und deswegen... Gibt es da dann wenigstens bei der SPD, machen wir mal 50 Euro billiger oder ein bisschen billiger. Also da wären die dann auch näher bei den sozialen Themen als die Grünen. Und ich finde ja, Klimagerechtigkeit muss immer Soziales mit beinhalten. Deswegen bleibt allen, so den Wählerinnen, eigentlich nichts anderes übrig, als das Komplettpaket zu wählen.
Aber wenn Sie Kandidaten oder Parteien in die aus Ihrer Sicht richtige Richtung bringen, ist das schon mal ein Erfolg. Ohne dass sie gleich zu 100% das übernehmen, was sie machen.
Absolut. Ja, das ist wunderbar. Also Kommunalpolitik tut ja die Lebensverhältnisse konkret verbessern. Ich bin Fan vom kostenlosen
Wenn sie gut ist, ja.
Ja. Ja, absolut richtig. Die hat die Chance. Ja. Beispiel. Ich bin für einen kostenlosen Nahverkehr. Da will ich hin. Aber natürlich haben wir auch Anträge gemacht und damit auch Erfolg gehabt, wie für ein Sozialticket. Also, dass wenigstens die in Stuttgart eine Bonuscard haben, die Hälfte zahlen. Und dann freuen wir uns auch darüber. Und es ist für vielen Menschen auch echt viel geholfen.
Und auch die ersten beiden Zonen zusammenzufassen.
Genau, waren wir immer dabei. Und wenn jetzt Schülerin 365-Euro-Ticket macht, waren wir auch dabei. Ich glaube, ich habe sogar schon dreimal den Antrag oder zweimal auf jeden Fall den Antrag für ein 365-Euro-Ticket gestellt. Haben leider Grüne und SPD, die das jetzt auf ihren Plakaten haben, nie zugestimmt.
Weil zu teuer.
Müssen Sie sich fragen. Also ich denke.
Ja, ich dachte, das wäre begründet worden, wenn man so.
Ja, nein, also die Begründung ist im Endeffekt, es ist zu teuer, wir können es uns nicht leisten. Jetzt ist Wahl, jetzt geht es auf dem Wahlplakat, ist es schnell und billig gedruckt. Das geht, aber im Gemeinderat, wo die Fraktionen die Möglichkeit hatten, das jetzt vor 4 Jahren, vor 2 Jahren, jeweils hatten wir keine Mehrheiten dafür. Es hätte ordentlich Geld gekostet. Aber das Geld wäre da gewesen, weil wir haben auch in den Jahren bis jetzt zu Corona jeweils solche Rekordhaushalte gehabt, wo wir das locker hätten finanzieren können.
Aber ganz gratis statt 365 ist natürlich noch mal ein ganzes Stück teurer.
Ja.
Und das Geld sehen Sie auch.
Ja, das ist ja eigentlich das Klügste, weil dann sparen Sie sich das ganze Gerümpel von Kontrollen und Fahrzonen. Und dann muss man, wenn man als Tourist kommt, erstmal gucken, wie funktioniert denn das hier eigentlich. All das spart auch Geld. Und dann finanzieren wir solidarisch. Und solidarisch heißt auch der Autofahrer.
Wobei der ja sowieso bislang immer, sag ich jetzt mal, zu gut wegkommt. Denn was er als Autofahrer anrichtet, bei kaputten Straßen, bei Umwelt oder was, wird er weder durch Steuern noch durch Benzin refinanziert.
Absolut. 140 Milliarden bundesweit ist das, was an Folgekosten, vor allem die Unfälle sind es, durch den Autoverkehr entsteht. 140 Milliarden. Und wenn wir nur die Hälfte des Verkehrs auf die Schiene bringen würden, dann wären es nur noch 70 Milliarden. Und mit 70 Milliarden können Sie, glaube ich, 3 oder 4 Mal alle ÖPNV ganz bundesweit kostenlos machen. Nur mal, um das an den Folgekosten zu argumentieren. Deswegen finde ich das voll gerecht, wenn wir die auch beteiligen. Weil Die ökologische Fortbewegungsart, die gesündeste ist das Radfahren, aber die mitökologische ist eben der ÖPNV. Und wenn ich will, dass die Leute das vernünftige Ökologische machen, mache ich doch kein Preisschild hin. Dann muss ich doch das umsonst machen und nicht das auf der Straße fahren.
Ja, aber trotzdem muss das Geld irgendwo herkommen, es sei denn, Sie haben eine Druckerei im Keller.
Ja, das ist aber, ja, also das Geld ist immer da, Herr Siller. Gucken Sie, wie rein.
Das höre ich von einem Politiker richtig gerne, weil so selten.
Nein, also gerade in Stuttgart ist Geld immer da, aber ich kann es auch konkret machen. Also ich rechne das immer gern vor, wenn das okay ist. Das VVS, weil das wäre das Schöne, wenn es im VVS wird. Das geht nur, wenn man als Oberbürgermeister auch einen guten Draht zu den anderen Kommunen hat, weil im VVS sind wir ein Verbund. Aber wir haben mit der SSB den stärksten Player da drin. Und da ist der OB ja dann auch Aufsichtsratsvorsitzender. Und da sind es 500 Millionen, die wir momentan mit Tickets einnehmen. 500 Millionen Euro. Aller Rest kommt aus Steuergeldern und Zuschüssen. Und diese 500 Millionen müsste man jetzt nach meinem Modell anders finanzieren.
Ja.
Es gibt 1,2, nageln Sie mich nicht fest, das ändert sich ja auch ständig und bei Daimler vielleicht bald weniger, 1,2 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Und die nehme ich mal raus, weil ich finde, dass man vielleicht Kinder, Jugendliche, Hartz IV oder Arbeitslose jetzt nicht an der Finanzierung des ÖPNVs beteiligen müssen, selbst wenn die Auto fahren. Ja?
Ja.
Kinder jetzt nicht, aber Rentner können wir noch diskutieren. Aber nehmen wir nur mal die Sozialversicherungspflicht, die Beschäftigten, nicht 1,2, sondern 1 Million, dann sind es 500 Millionen, die wir pro Jahr von pro Nase brauchen. Ich finde, es sollte nicht nur die Nase zahlen, sondern auch der Chef. Also Nase und Chef zusammen sind wir am Ende bei Beträgen zwischen 20, wenn wir ausbauen, vielleicht 25 Euro pro Nase für jemanden, der einen richtigen Job hat.
Und pro Monat.
Pro Monat 25 Euro, dann ist es ausgebauter, guter Nahverkehr und dann fahren Sie im ganzen Netz für 25 Euro ohne ein Ticket.
Das Netz und die Schiene sind dafür überhaupt noch nicht ausgerüstet. Die schaffen ja kaum, was im Moment befahren wird. Und wenn dann hinterher doppelt so viele damit fahren, das kostet ja auch noch mal ein paar Milliarden.
Absolut.
Ne?
Absolut. Dieses Geld zum Ausbau muss von Bundes- und Landesregierungen dringend an die Kommunen kommen, weil die Kommunen die Hauptakteure in der Transformation von Verkehr und Klima sein werden. Da haben wir, habe ich zusammen mit Markus Freitag, dem ehemaligen Gesamtpersonalratsvorsitzenden, auch ein Konzept gemacht. Wir müssen die Kommunen finanztechnisch viel stärker ausstecken, also Bund und Land müssen das machen, dass wir die sozialen Prozesse, die an dieser Klimatransformation hinkriegen, aber auch eben die Gebäudesanierung und die Verkehrswende. Wir haben da das Beispiel gemacht, den Vorschlag, wenn man am Umsatzsteuerkuchen nicht 2% die Kommunen kriegen würden, sondern 15%, dann wären es für Stuttgart auch wieder lustig, genau 500 Millionen.
Schöner Sprung von 2 auf 15.
Ja, nein, nicht die erhöhen, sondern vom Kuchen. Also ja. Die Bund und Land kriegen also, weniger.
Wollte ich gerade sagen.
Ja. So, aber Leute, gebt den Kommunen das Geld. Da ist es eigentlich nie fehl, weil das geht sofort in ÖPNV, in Schulen, in Kitas. Also es geht zu den Menschen. Beim Bund und Land bin ich mir nicht so sicher. Da können die auch Militärausgaben für Trump erhöhen und sowas. Also lieber Geld an die Kommunen. Und die Bürger sollten das auch so sehen, weil da kommt es nämlich wieder bei ihnen an. Zum Beispiel 500 Millionen wären das dann pro Jahr für die Stadt Stuttgart. Ja? Und dann haben wir wirklich auch die Ressourcen und Personal in dem Ausmaß zu machen, dass wir das mit der Energie und Transformation unserer Gebäude, Verkehr, öffentlichen Räume auch gescheit hinkriegen.
Gibt es das schon irgendwo in Deutschland?
Nee, aber die Idee kommt...
Ganz für Ume?
Den kostenlosen Nahverkehr. Doch, es gab Experimente. Es gab Tallinn und es gibt jetzt Luxemburg, die das als Land probieren.
Deswegen hatte ich auch nach Deutschland gefragt.
es gibt den Versuch, man muss da gar nicht so weit gehen, am Wochenende es kostenlos zu machen, wie in Tübingen die Busse. Ich glaube, dass wenn wir es kombinieren, den Ausbau und es kostenlos machen, und für mich ist das in der Großstadt eben der ÖPNV eine Daseins... Wir werden es nicht nur mit Fuß und Rad hinkriegen. Wir sind in Landeshauptstadt und da gehört der ÖPNV zur Daseinsvorsorge dazu. Und beim Ausbau denke ich auch nicht nur an die Schiene. Wir müssen dringend darüber nachdenken, dass wir viel dezentralere Ortsbussysteme haben. Das war jetzt ein Erkenntnis, den ich gemeinsam mit Professor Monheim, Herrn Knoflacher aus Wien, der dort verantwortlich ist für die gute Verkehrspolitik, viele Jahre lang, Professor Hesse und Dr. Winfried Wolf, wir haben zusammen ein Verkehrskonzept für Stuttgart geschrieben. Und da war die Ansage, wir müssen jetzt ganz schnell mit diesen Bussen in die Feinverteilung reinkommen, in ein ÖPNV-System. Also da haben wir auch was zu tun, neben der Schiene. Ja. Und dieses Ortsbussystem könnte ganz schnell die Kapazitäten schon mal jetzt zumindest für den Nahverkehr schaffen, die wir in der Schiene dann länger aufbauen müssen, damit es mit dem kostenlosen Nahverkehr auch zusammenpasst.
Wenn Sie Wien jetzt schon erwähnen, warum lernen wir nicht eigentlich alle von irgendwelchen guten Beispielen? Es gibt überall auf der Welt immer Leute, die was ganz gut machen. Und da kann man doch mal hingucken und sagen, wie haben die das hingekriegt? Lässt sich das übertragen? Wien wird immer gerne genommen als leuchtendes Beispiel, was Wohnen angeht und was Verkehr angeht. Aber irgendwie so, oh ja, die haben das geschafft.
Ja, also ich, als Planer gehen wir natürlich mit uns, also ich war jetzt an der Uni in Lehre und Forschung 7 Jahre, wir gehen natürlich mit unseren Studenten genau in solche Städte, weil man es am besten begreift, wenn man vor Ort sieht und mit den Leuten redet und die, die einem dann plötzlich sagen, doch, wir machen das so. Und die dann alle aus Stuttgart, und das geht so? Ja, das geht, dass die Mieten bei 5 und 6 Euro liegen. Das geht und wir können damit auch wirtschaften. Ja?
Also Sie müssen halt kein Geld damit verdienen, im Gegensatz zum Investor.
Ja, das stimmt, die Gemeinnützigkeit. Aber deswegen sage ich, Wohnungspolitik ist Angelegenheit der Kommune. Die muss damit auch kein Geld verdienen, ordentlich wirtschaften, instand halten. Nicht so wie die SWSG, die es dann so verrotten lässt und dann sagt man, oh, jetzt müssen wir es abreißen. Nee, sondern auch instand halten. Das kann man alles ohne Geld zu vernichten. Sie müssen sich vorstellen, Herr Seeler, wir haben 1,35 Milliarden momentan in Festgeld. Geld, das wir aus unterschiedlichen Gründen in der Stadt gerade nicht verschaffen können oder Sparkessler für die Zukunft. Ja? Das wird jeden Tag weniger.
Jo.
Minuszinsen, Inflation. Also dann denke ich, ei, da kann man was in Energie, Erneuerbare, damit verdient man Geld. Mit Wohnen kann man zumindest wirtschaften, allgemein wohlorientiert. Und das ist sogar dann am Ende finanzwirtschaftlich sinnvoll. Man muss halt den Schalter umlegen und nicht zuerst ans Geld denken. Und das ist vielleicht so ein bisschen schwäbisch. Wir haben jahrelang, ich habe jetzt Schuster erlebt, 8 Jahre Kuhn, und wir haben die Steuerung des Gemeinwesens immer über den Haushalt gemacht, übers Geld. Und das ist der Fehler. Ich glaube, wir würden viel größere Erfolge haben, wenn wir es erst über ökologische und soziale Gemeinwohl geschickt. Und dann läuft der Laden und dann brummt es hier und macht Spaß und die Lebensqualität stimmt und es mit dem Klima stimmt. Und dann rechnet sich das volkswirtschaftlich auf lange Sicht, wenn man mal über diesen blöden Doppelhaushalt hinausdenkt, dann in 10 Jahren spätestens, weil da kommen die Klimafolgenkosten, wenn wir jetzt nicht handeln, so dicke.
Ich dachte immer, man würde davon ausgehen, wir regieren jetzt eine Stadt, dann muss ich mal gucken, was braucht diese Stadt bzw. die Bürger. Und dann kommt das und das und das dabei raus. Und dann guckt man ja gut, alles schaffen wir jetzt nicht auf einmal, aber Geld für das und das hätten wir.
Ja.
Funktioniert nicht so.
Ja, nochmal, ich habe das ja vorher angedeutet, weil Sie in allen Bereichen Blockierer haben. Sie müssen sich in allen Bereichen mit Machtinteressen anlegen. Und wenn Sie keinen Politikansatz haben, der sagt, ich will auch Veränderungen und Machtverhältnisse verändern, deswegen sage ich, ich bleibe auch Aktivist, dann haben Sie es schwer. Zum Beispiel der Wandel von der autogerechten Stadt. Der produziert natürlich viele Widerstände, weil wir sind es gewohnt, dass das Auto überall Vorrang hat, dass das Auto das schnellste ist.
Wenn ich bei Daimler beschäftigt wäre, würde ich auch erstmal nachfragen.
Genau. Ne? Und jetzt ist das in dieser Stadt ein Stück DNA und Identität. Und jetzt herzugehen, und das erwarte ich von dem Oberbürgermeister, der sagt, Herr Kalenius, Sie haben ein Problem. Sie bauen die falschen Autos.
Er baut die falschen. Da hätte aber auch von alleine drauf kommen können.
Ja, also ich verstehe es auch nicht. Noch größere, noch mehr S-Klasse.
Aber das liegt natürlich auch am Kunden. Ne? Wenn der Kunde nach wie vor seine SUVs verlangt, dann kann man keinem Autobauer verübeln, dass er sie auch baut.
Ja, deswegen braucht es Politik. Das ist ja das ist genau dann der...
Oh, jetzt kommen Sie so... Ich als Politiker muss dem Bürger sagen, was er zu denken und zu wollen hat. Das ist schwierig.
Genau andersrum. Die Politik kommt nicht dann, um den Menschen mit moralischem Zeigefinger, so werdet alle Veganer oder sowas Grünes. Nee, sondern die muss die Struktur, also unsere Systeme, das Verkehrssystem, so gestalten, dass die Alternativen, die ökologisch sind, Fuß, Rad und ÖPNV, die besseren, die schnelleren und die billigeren sind.
Richtig.
Und das ist der, sag ich mal, systemische Job von Politik. Und dann verändert sich Verhalten. Und da bin ich mir ganz sicher, und da sind 700 Pop-up Bike Lane, 700 Meter, ist Quatsch, weil da wird nichts für den Radfahrer besser. Das ist nur ein Symbol. Wir nehmen mal dem Auto was weg. Ich will dem Auto nur was wegnehmen, wenn dann die Qualität für Fuß und Rad oder ÖPNV besser wird. Und dazu braucht es nicht 700 Meter, sondern 700 Kilometer, also ein Netz. Da braucht es ein komplettes Netz von Fuß und Rad. Und dann ändert der Mensch automatisch als lernfähiges Wesen, weil es bequemer, schneller und besser ist, bis auf die, die halt irgendwie sagen, es geht nie anders, aber die sind nicht das Problem. Und deswegen meinte ich, das ist der Job von der Politik. Dann verändert sich das Verhalten, dann verändert sich der Markt. Aber Politik muss auch Konzernzentralen über. Da bin ich jetzt schon. Da finde ich den moralischen Zeigefinger geil. Also ich finde auch schon mal, da muss man sagen, es geht nicht so weiter mit SUVs und Elektromobilität wird es auch nicht sein. Und ich mache mir echt Sorgen, weil es ist ja so, da sind Menschen heute, die leben von Daimler gut. Und wenn die weiter SUVs bauen, ist doch einfach. Mehrheit der Weltbevölkerung lebt in Städten. in großen Städten. Wir brauchen urbane Mobilitätskonzepte. Das sind ganz andere Autos wie Autos mit Nackenheizung, Nackenmassage und Sitzheizung und weiß was ich welchen Sensoren und voll vernetzt, was alles Energie und sowas. Also das ist einfach nicht. Das wird nicht der Markt der Zukunft sein. Das
ein Nischenmarkt. Ein Konzernchef sollte mehr noch als der Bürger, der das Auto kaufen will, wissen, wenn ich zu lange, Arbeitsplätze sind immer das Argument, aber wenn ich zu lange das Falsche baue, kostet das mehr Arbeitsplätze, als wenn ich schnell umstelle, oder? Ja, das absolut. Müsste sich ja auch volkswirtschaftlich auch irgendwie erklären lassen. Ja. Sie wollen die Autos ganz aus der Innenstadt raus haben, bis auf ein paar Ausnahmen, ein paar Lieferanten oder so brauchen wir ja vielleicht schon. Ja.
Und dazu es gibt auch Leute, die nicht zu Fuß können und sowas.
Also, selbstverständlich. Das, also, kein Mensch will auch das Auto völlig abschaffen auf dieser Welt. Und ab und zu muss es auch mal da fahren können, wo es eigentlich nicht, sonst nichts zu suchen hat. Das sind diese berühmten Ausnahmen. Hilfreich ist Ihnen dazu das, was für Stuttgart 21 schon gebaut wurde, nämlich die Tunnels. Also so viele Tunnels unter der Erde sind das ja nicht, dass man da jetzt die Logistik für eine ganze Landeshauptstadt draus
ziehen kann. Ja, Sie spielen auf die... Das laufen gerade Untersuchungen, auf die ich Bezug genommen habe.
Also Sie sind für den Umstieg und die Tunnels, die wir schon haben, wollen Sie anders nutzen.
Genau, was kann man alles mit diesen Tunneln Tolles machen? Ich sehe darin Potenziale. Potenziale zumindest mal in die City rein, und das ist schon mal was, an zentralster Stelle eine Menge Waren zu kriegen, weil das funktioniert schon. Also Sie könnten sich ja vorstellen, da vollautomatisierte Güterzüge im Endeffekt, das wird verladen dann und dann wird es spannend. Die letzte Meile ist immer der Knackpunkt.
Ja, aber bis zum Bahnhof kriegen wir das Zeug ja jetzt eh schon, das ist ja mitten in der Stadt. Dafür brauchen wir keine neuen
Tunnel. Wie kriegen wir die dahin?
Mit dem Zug.
Aber das ist ja der Fehler von allen Stuttgart 21-Konzepten oder der Bahn AG, dass die keinen Güterverkehr mehr macht in den Städten. Also theoretisch stimmt es, wenn wir oben bleiben, hat man auch oben Gleise, aber die sind halt laut, die sind halt, die gehen dann immer in Konkurrenz zum ÖPNV. Und deswegen denke ich, wenn wir oben einen super modernisierten, leistungsfähigen Bahnhof für die Personen haben und wir haben unten für die Güter, dann ist der Dreck, der Lärm da unten. Sie haben nicht die Menschen unten im Loch. Ist auch kein Brandschutzproblem mehr. Und dann müssen Sie nur noch, die Feinverteilung organisieren,
wie wir die Waren auf Pelle setzen. Das ist der Innenstadtverkehr.
Genau, wie wir das auf Lastenräder etc. kriegen. Alle reden von Lastenrädern.
Meinen neuen Kühlschrank auf ein Lastenfahrrad.
Inzwischen sind die Dinger so gut. Nein, ich meinte jetzt auf Lastenräder, um dann die Märkte damit zu versorgen als erstes. Und dann muss man es vom Kunden wieder abholen und weglegen. Das ist schon richtig. Ich meinte jetzt erstmal, dass wir die Warenhäuser damit versorgen können, die Innenstadt damit versorgen können, mit diesen Waren. Und da sind diese Lastenräder immer, ich habe auch nichts am Ende, wenn es ein Elektrosprinter ist, ist auch nicht schlimm, ja. Aber sie sind schon mal hier in der Stadt relativ emissionsfrei, und dann machen wir diese Feinverteilung. Ich habe keinen Kandidaten jetzt zum Beispiel im Wahlkampf, der die Vorstellung hat, überhaupt schon mal so nah wie Hauptbahnhof die Waren zentral reinzubringen, sondern da hört es eigentlich, ich weiß nicht wo, auf, aber wahrscheinlich geht es so weiter, wie es jetzt ist, weil über Güterverkehr redet eigentlich keiner. Mhm. Finde ich gruselig, weil die Energiewende wird nur gering, auch wenn wir über diese ganze Lieferverkehr-Thematik nachdenken.
Die nächste Frage kann ich mir eigentlich sparen, weil ich weiß, was da rumkommt, aber ich muss sie trotzdem stellen. Glauben Sie immer noch daran, dass Stuttgart 21 in dem, was die Planer wollen, verhindert werden kann?
Das ist die falsche Frage. Ich habe manchmal das Gefühl... Ja,
wie hätte ich denn fragen sollen?
Glaubt die Bahn AG noch dran?
Ich habe das Gefühl... Wenn jetzt hier jemand von der Bahn AG säße, hätte ich den gefragt. Jetzt frage ich Sie.
Also ich glaube daran, dass es notwendig ist, dass wir eine Denkpause machen, weil wir sehen, dass die Bahn AG täglich Zweifel am eigenen Projekt hat. Jetzt wollen sie da noch mal mehr Tunnel bauen, dann doch wieder nicht Tunnel bauen, dann die Gäubahn unterirdisch einbinden, Deutschlandtakt funktioniert nicht. Wenn wir in so einem Schlamassel drinstecken, alles, was war an Kämpfen, vergessen, hier heute angucken und sagen, okay, was sind die Optionen? Und dazu brauchen wir halt mal kurz eine Denkpause. Was sind die Optionen von jetzt? Ja? Wir lassen unten alles zuschütten, ja? Lassen alles so, wie es oben ist, eine Option. Wir machen Umstieg, unten nutzen, was gebaut ist, nutzen, oben modernisieren. Wir machen irgendwie eine Kombi-Variante, sage ich mal, so wie der Verkehrsminister wollte da ja noch so ein Sackbahnhöfle, ein unterirdisches haben. Das mal alles nebeneinander. Und dann von heute betrachtet, nur von heute aus, was kostet die eine Option? Was bringt sie für den Verkehr, fürs Klima? Und in diesen Kriterien immer nur von heute aus betrachtet, das mal durchzuanalysieren. Ich glaube, wenn wir das machen würden, dann würden wir als Bevölkerung und als Bahn AG merken, dass wir das dringend was anderes machen müssen, als das, was Plan festgestellt und gerade durchgezogen wird. Weil von heute ausgehend es günstiger, ökologischer und meiner Meinung nach sogar schneller sein wird, alles andere wie das jetzige zu tun.
Nur kurz noch eine Ecke dazu. Wir wollen Stuttgart 21 jetzt nicht zum Hauptthema machen, weil da schon so viel darüber gesprochen worden ist. Der Bundesrechnungshof hat wieder schwer gerügt und seine Rügen sollen so ein bisschen unter der Decke gehalten werden. Kommt das jetzt alles mal ans Licht, was da schief läuft und was selbst der Bundesrechnungshof sagt? Der sagt ja selber auch, dass es rechnet sich für die Bahn sowieso schon lange nicht mehr.
Genau, es hat keinen verkehrlichen Nutzen, es rechnet sich nicht. Ja, wir erleben das immer wieder, dass das kommt frühestens nach Wahlen. Und es ist immer die Frage, welche Wahl ist relevant? Ich habe das in der letzten OB-Wahl erlebt, dass die Kostensteigerung damals kam dann genau nach der OB-Wahl. Die kam nicht im OB-Wahlkampf. Deswegen ist es ganz spannend, dass man jetzt über die Anfragen etc., das ist der Bundesrechnungshof, das die sich diesmal nicht gefallen ist. Aber wir haben noch eine Landtags- und eine Bundestagswahl. Und spätestens nach denen wird es nochmal ordentlich rappeln. Da kommen dann die nächsten Milliarden zu, weil die können das so dilettantisch und so fehlerhaft nicht mit den jetzigen Kosten.
Meinen Sie, das ist dem allgemeinen Bürger, Klein Erna sagte man früher immer, vermittelbar, dass da jetzt schon so und so viele Milliarden ausgegeben worden sind und dann wird es doch nicht gebaut?
Also ich sage ja nochmal, das Entscheidende ist ja nicht, was da passiert ist, ja, sondern man muss ja sagen, wir stehen heute hier und von heute ausgehend, das ist ja die eigentliche Rechnung, weil das da hinten kann man einfach, wenn es zweifelhaft ist, was es ist, kann man mal weg. Von heute aus, nur von heute, wir können es ja nicht ignorieren, dass es gebaut ist. Nee. Was kostet die eine Option, was bringt sie? Und das macht man mit 3, 4 Optionen und dann entscheidet man. Und ich glaube, das ist sehr gut vermittelbar, weil es geht ja um die Zukunft. Es geht ja jetzt nicht darum, dass irgendwie ich mich an der Bahn AG rächen will. Wir hatten zwar recht, aber davon kann ich mir nichts kaufen. Es geht um die Zukunft, auch meiner Kids hier in der Stadt. Ich will einen anderen Güterverkehr, ich will einen anderen Personenverkehr. Ich meine das mit der Klimatransformation ernst. Und dann müssen wir da uns ehrlich machen und, glaube ich, zu ganz anderen Lösungen kommen.
Ja. Wir haben angefangen damit, dass Sie ein Aktivist sind. Und Sie waren schon Aktivist, als Sie noch Jugendliche, heranwachsender Schüler waren. Sie haben jetzt 2 Töchter. Geht es denen ähnlich? Oder gibt es da einen Generationenkonflikt?
Naja, die Kleine ist 3 und die Große ist 8.
Und, ja, das ist noch schwierig.
Da sind die noch Papa-Fans und finden das lustig, wenn der Papa in der Stadt rumhängt, ob das so bleibt. Und ich merke bei der Großen, sie findet es, wenn sie in der Schule darüber reden, über Plastikmüll und sie die Walfische voller Plastikmüll.
Ja, über die Tiere kriegt man es am besten.
Und über die Eisbären, die dann, das findet sie nicht gut. Und sie hat dann auch schon teilweise gesagt, so, sie will jetzt kein Fleisch essen und jetzt haben wir unsere Wurst auf so Pseudowurst umgestellt und sowas.
Also das darf bald nicht mehr Pseudowurst heißen, ne? Das wird doch EU-weit gerade beschlossen.
Okay, aber so Lernprozesse gibt es dann auch von den Kindern. Ich muss schon sagen, die radikalisieren mich, ich weiß nicht, wie ich das finde, aber die radikalisieren mich auf eine neue Art und Weise, weil vor allem ich jetzt denke, also mit den Spielplätzen, mit der Sicherheit, ich kann die eben nicht zum Spielplatz hinlassen. Da ist eine Straße, da ist kein Überweg. Und ich denke, ich habe jedes Mal dieses Bild im Kopf, Kopf von der Dreijährigen und fast auf der gleichen Höhe fern so die Auspuffe vorbei mit Feinstaub und weiß was ich, was da alles rauskommt. Und das ist irgendwie ein blödes Bild und das will ich echt gern ändern.
Ja. In unserem Fragebogen habe ich auch alle Kandidaten nach ihren Drogen gefragt.
Ja.
Da kamen auch die unterschiedlichsten Antworten. Das Viertel war auch dabei und das Fläschchen Bier, einer hat geschrieben, meine Arbeit ist meine Droge und bei Ihnen ist das Wasser.
Ja.
Und also sagen Sie, Sie sind ja auch VfB-Fan.
Ja, aber ich sitze auf dem Trocknen. Also ich
Drogen. Wir werden das gleich, wir sind gleich fertig. Denn, bitte um Entschuldigung, aber wenn der VfB gewinnt und Sie sind VfB-Fan, dann stoßen Sie offensichtlich mit Wasser an?
Nein, also das war ja die Frage nicht nach dem, wie ich feiere, sondern nach meiner Droge. Und Wasser ist für mich, ich schwimme leidenschaftlich. Viel zu wenig in letzter Zeit. Aber das ist sowas, wenn du da deine Bahn ziehst, dann pustet dir das sowas das Hirn frei und du kommst wie frisch geboren da raus. Das tut einfach gut und das kannst du in unserem Mineralwasser dann auch. Ich bin noch nicht so der ganz harte Bergianer, der das dann immer so, also, aber Leutze ist dann so eine Mischung, die ich dann auch aushalte. Und das ist einfach was, da geht es einem gut dahin.
Aber Sie trinken auch noch was anderes als Wasser.
Ach so, wenn das die Frage war, dann natürlich.
Ja, zum Anstoßen. Ich muss dazu sagen, wir erscheinen ja immer mittwochs mit Kontext. Ja. Wir nehmen das am Freitag davor auf und der VfB spielt erst heute Abend. Ja. Also bevor wir jetzt zu sehr lobhudeln, wie toll der Start war, könnte das ja in die Hose gehen, wenn du zu Hause gegen Köln dann nicht so gut. Also das wissen wir vorher noch nicht. Aber schon überraschend, ne?
Ja, also das Entscheidende bei mir ist ja, ich freue mich immer für den VfB, aber wenn er verliert, dann denke ich, es gibt auch Wichtigeres.
Darauf können wir uns verständigen. Ja. Aber es ist doch schön, wenn man sich auch am Wochenende ein bisschen noch mehr freuen kann.
Ja, ne? Aber es gibt auch andere Sachen. Also ich freue mich über vieles. Auch über unser Gespräch jetzt doch.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Roggenbauch.
Gerne. Hat Spaß gemacht.
Silla fragt. Der Kontext-Podcast.